Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich, dass sich die Reihen doch noch ein bisschen gefüllt haben. Und bevor ich mit der Predigt starte, knüpfe ich mal ganz kurz an das an, was Solly am Anfang gesagt hat. Wir haben ja einen neuen Arche-Merch. Ihr dürft ihn hier leibhaftig an mir sehen. Das sind unsere neuen Shirts, die wir haben. So sieht das Ganze von hinten aus. Wir haben auch noch ein bisschen anderes Design, wer das noch nicht mitbekommen hat. Niklas wird dann dazu nachher auch noch was sagen. Ihr könnt das heute hier direkt auch noch bestellen. Das war jetzt nicht nur für die Sommerfreizeit gedacht. Also macht das gerne, wenn ihr hier dazugehören wollt. Nein, ihr könnt auch so dazugehören. Aber wie ihr gesehen habt, wir bringen alle 16 Jahre neuen Merch raus. Also genau, lohnt sich jetzt zuzuschlagen. Nein, wir versuchen das häufiger zu machen. Aber genau, das ist jetzt das Aktuelle. Also bestellt das gerne, aber dazu später mehr. Wie gesagt, wir waren vor 2 Wochen noch auf Sommerfreizeit. Letzte Woche hatten wir schon wieder Jugendabend hier. Und vor der Freizeit hatten wir mit einer Predigtreihe begonnen und sind so in 10er-Schritten durch die Psalmen gegangen. Und heute werde ich über Psalm 120 predigen. Also bis 150 machen wir noch und dann beginnt die nächste Reihe. Der Text steht dran, wenn ihr mitlesen wollt. Psalm 120. Und da steht: Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. In meiner großen Not rufe ich zum Herrn und er wird mich erhören. Herr, rette doch mein Leben von diesen Lügenmäulern, von denen, die mit falscher Zunge reden. Was für eine Strafe wird Gott über euch kommen lassen, jetzt und in Zukunft, ihr doppelzüngigen Heuchler? Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und mit glühenden Kohlen treffen. Wie schlimm ist es für mich, dass ich als Fremder mitten in Meschech leben muss, dass ich bleiben muss unter den Zelten von Kedar. Viel zu lang wohne ich nun schon unter den Menschen, die den Frieden hassen. Ich selbst suche den Frieden. Doch was ich auch sage, sie sind nur auf Krieg aus. Dieser Psalm ist der erste von 15 Psalmen, die als Wallfahrtslieder bezeichnet werden. Und sie wurden gesungen, so wie das hier in dem ersten Vers schon steht, als die Israeliten damals nach Jerusalem zu den Festtagen gezogen sind. Und für einige war das ein langer Weg. Deswegen waren das so Pilgerlieder, mit denen sie sich Mut gemacht haben. Einige, oder auch aus dem Englischen übersetzt, ist es eher das Lied der Stufen oder die Lieder des Aufstiegs, was auch darauf hindeuten könnte, dass die gesungen worden sind, als man dann die Stufen zum Tempel hinaufgegangen ist. Aber das wissen wir nicht so genau. Wichtig ist, dass es auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel hin gesungen worden ist. Wir wissen auch nicht genau, wer diesen Psalm geschrieben hat. Es könnte David gewesen sein. Aber es beschreibt auf jeden Fall einen Israeliten, der sich eben auf den Weg nach Jerusalem macht und der relativ weit entfernt wohnt und eindeutig unter ungläubigen Menschen wohnt. Menschen, die seinen Glauben nicht teilen, und er wird dafür verachtet und verleumdet. Und den ganzen Psalm hindurch sehen wir, dass dieser Mann eine tiefe Sehnsucht danach hat, zur Ruhe zu kommen. Er sucht Frieden. Er hat eine Sehnsucht danach, endlich Frieden zu finden. Raus aus dem Alltag, raus aus der Verleumdung, aus den ganzen Lügen, die über ihn erzählt werden. Und er macht sich auf den Weg in den Tempel, eine mühsame und lange Reise, um dort zumindest für einen Augenblick, für eine kurze Zeit Frieden zu haben. Rauszukommen aus den Herausforderungen und Kämpfen des Alltags. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Frieden und Sehnsucht nach Ruhe etwas ist, was seitdem dieser Psalm geschrieben worden ist, bis heute hin eigentlich durchgehend ein Verlangen ist, was jeder Mensch in sich hat. Wir sehen uns danach, Frieden zu haben. Und jede Generation vor uns wird wahrscheinlich sagen, dass es zu keiner Generation passender war als zu der jeweiligen. Aber auch wir sagen das wahrscheinlich von uns, dass gerade in den aktuellen Zeiten wir uns nach Frieden sehen. Und wenn man aktuelle Umfragen anguckt, dann ist es sicherlich schon bemerkenswert, dass wenn man die Leute fragt, ob sie auch die Sicherheit in unserem Land gefährdet sehen, dass die Antwort vermehrt mit Ja beantwortet wird, was vor einigen Jahren vielleicht noch ein bisschen entspannter war. Aber so ist es. Wir sehen uns danach, Frieden zu haben, gerade wenn wir die Konflikte in dieser Welt sehen, in der Ukraine oder in Israel. Es sind alles Orte, wo wir uns wünschen, dass doch einfach Frieden herrscht. Und es ist ein ganz natürliches verlangen. Und auch selbst wenn wir nicht direkt davon betroffen sind, noch nicht und hoffentlich bleibt das auch noch so, leiden wir doch mit und wünschen uns einfach nur Frieden. Aber in meiner Predigt hier geht es nicht darum, dass ich jetzt hier irgendeine politische Rede halte und irgendwie sage, wie wir das hinbekommen, weil das werden wir hier heute Abend auf jeden Fall nicht gelöst bekommen, so schade es auch ist. Aber trotzdem können wir über einen Frieden reden, der unabhängig ist von all diesen Umständen. Ein Frieden, den wir in dieser Welt nicht finden dürfen, wenn wir uns Gottes Wort, die Bibel, angucken, weil er so viel tiefer ist und so viel größer als jeder scheinbare irdische Frieden. Diesen Frieden können wir nur in Gott allein finden, in einer Beziehung zu ihm. Und er ist unabhängig davon, wie schwierig unsere Umstände auch sein mögen. Und wenn wir uns diesen Psalm angucken, ich habe schon gesagt, er beschreibt einen Weg, er beschreibt so diese Pilgerreise hinauf nach Jerusalem zu den Festtagen, um dort Frieden zu finden. Können wir das so ein bisschen als Analogie auf unser Leben sehen, wenn wir als Christen in dieser Welt leben, dass wir wie auf einer Reise sind mit dem Ziel, bei Gott irgendwann zu sein, um dort endgültig den vollen Ausmaß von seinem Frieden erleben zu dürfen. Und wenn man sich auf so einen Weg macht oder so eine Wanderung angeht, dann es ist immer gut, wenn man sich vorher vorbereitet. Wir waren ja gerade in den Bergen, viele von euch waren mit dabei in Südtirol. Wir haben da jetzt nicht so die ganz krassen Wanderungen gemacht. Okay, für den einen oder anderen waren das vielleicht schon krasse Wanderungen, aber so die richtig heftigen Sachen haben wir ja noch nicht gemacht. Die einen oder anderen sind, glaube ich, nochmal alleine losgegangen. Aber wenn man so eine richtige Wanderung macht, dann ist es eigentlich wichtig, dass man sich vorbereitet, dass man sich anguckt, wie wird der Weg aussehen, was ist die Strecke, was ist die Route, wie sind die Begebenheiten, wie viele Höhenmeter liege ich zurück, um dann auf dem Weg gut gewappnet zu sein. Und man nimmt sich ausreichend Proviant mit, passendes Schuhwerk und so weiter. Und so ähnlich machen wir das heute auch. Wenn wir uns diese Predigt angucken, gehen wir da so in drei Schritten durch. Wir gucken uns einmal so die Vorbereitung für unsere Reise, für diesen Weg hier auf als Christ durch diese Welt an. Schauen uns, was uns die Bibel da sagt, was für Herausforderungen da möglicherweise auf uns warten. Dann gucken wir, wie wir das im Alltag, in unserem Leben einfach umsetzen. Und dann schauen wir uns an, was denn eigentlich unser Ziel ist. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Und wie schon gesagt, bei so einer Wanderung oder auch bei irgendwelchen anderen sportlichen Ereignissen, könnt das Bild, wenn ihr jetzt nicht so die Wanderleute seid, auch auf irgendwas anderes Sportliches ummünzen. Vor einem Wettkampf bereitet man sich vor, dann hat man den Wettkampf und am Ende den Sieg oder das Ziel zu erreichen und hofft, dass man es dann schafft. Und so ist es auch, wenn wir uns unser Leben angucken als Christen, dann können wir schauen, wie bereiten wir uns vor, was darf uns erwarten. Und wenn wir uns zunächst einmal das angucken, was ja im Psalmist hier passiert, dem, der das hier geschrieben hat, dann sehen wir, dass er, wie schon eingangs gesagt, offensichtlich damit zu kämpfen hatte, dass andere ihn verleugnet haben, dass Lügen über ihn erzählt worden ist, dass er versucht hat, Frieden zu stiften, aber dass es ohne Erfolg blieb. Und dass ja, diese Versuche die Situation für ihn vielleicht sogar noch schlimmer gemacht haben. Das ist hier das, was vielleicht jetzt nicht so eindeutig ist, was damit gemeint ist, wenn hier steht, dass er in Meschech und Kedar wohnt. Das steht stellvertretend für Städte, die damals nichts mit dem Volk Gottes zu tun hatten, nichts mit Israel zu tun hatten, weit entfernt waren und nichts, also gottlose Völker waren. Und er als Schreiber lebt eben unter diesem fremden Volk, was gottlos ist und seinen Glauben nicht teilt. Und ich glaube, wenn ich viele von euch fragen würde, die schon länger so Christen sind, dann würden sie sagen, dass es ihnen vielleicht manchmal sehr ähnlich geht. Wir leben als Christen auch manchmal wie Fremde unter einem Volk, das Gott nicht kennt. Vielleicht hast du sogar schon selbst erlebt, wie du aufgrund deines Glaubens vielleicht auch ausgelacht worden bist, ausgegrenzt worden bist, wie schlecht über dich geredet wurde, wie du diskriminiert wirst, weil du zu deinem Glauben stehst. Und wir können dankbar dafür sein, dass wir in Deutschland hier so frei unseren Glauben teilen können, dass wir hier diesen Gottesdienst feiern können, dass wir hier nicht verfolgt werden. Auch das ist in anderen Ländern der Fall, wo Menschen, die diesen Glauben, wie wir ihn haben, so ausleben, um ihr Leben fürchten müssen. Und dennoch, wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, dann werden wir ein Problem feststellen, und zwar, dass sie in Feindschaft mit Gott lebt. Sie lebt nicht nach dem, was Gott in seinem Wort vorschreibt. Und umso konsequenter wir versuchen, Menschen das Evangelium zu bringen und das wirklich so zu leben, desto mehr Widerstand werden wir vielleicht auch erleben, auch in unserem Land. Wir müssen immer darauf vertrauen, dass Gott es ist, der am Ende die Herzen unserer Mitmenschen verändert, der Glauben schenkt. Und wie gesagt, auch wenn üble Nachrede und so ein bisschen Diskriminierung im Vergleich zu so physischer Verfolgung nicht ganz so schlimm wirkt, sollten wir es doch nicht unterschätzen, was für eine Kraft es auch haben kann und wie verletzend das sein kann, wenn wir, wenn Lügen über uns erzählt werden, wenn wir ausgeschlossen werden. Und deswegen ist auch das ein Kampf, den wir zu bestehen haben in unserem Alltag. Und ich glaube, viele wissen, was ich meine, und haben das selbst schon erlebt. Und nicht nur in deinem privaten Leben ist es so, dass du vielleicht Herausforderungen gegenüberstehst, weil du zu deinem Glauben stehst, sondern auch wir als gesamte Gemeinde stehen in einem Kampf. Wir haben damit zu kämpfen, dass wir an den Wahrheiten der Bibel festhalten, was für viele altmodisch und nicht mehr zeitgemäß ist. Wir stehen zu Wahrheiten wie, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass Gott die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau vorsieht. Ja, auch zu so welchen Wahrheiten, dass es nur Mann und Frau gibt und dass jeder Mensch ein Sünder ist, der Vergebung braucht und der nur durch Glauben an Jesus gerettet wird. Und wenn wir zu diesen Wahrheiten stehen, dann wird es nicht lange dauern, bis wir als intolerant, altmodisch oder noch mit ganz anderen Dingen betitelt werden. Und das Absurde dabei ist, wenn wir uns eigentlich mal so reinsteigern, wir wollen den Menschen eigentlich nur zeigen, wie Gott ist, dass er echte Liebe ist, dass er eine andere Definition von Liebe hat, als das, was wir vielleicht so aus der Welt kennen. Aber weil wir ihnen Liebe bringen wollen, werden wir als lieblos abgestempelt. Wir wollen ihnen zeigen, was echte Freiheit ist, weil wir verstanden haben, dass nur wenn wir das tun, was Gott von uns möchte, eigentlich echte Freiheit erleben können. Und dafür werden wir aber als gefangen bezeichnet, weil wir uns so streng an diese Gebote halten müssen. Wir sehen, wie der Feind alles verdreht und wir wollen eigentlich nur Frieden bringen, aber um in dem Bild von diesem Bibeltext hier zu bleiben, sind sie nur auf Krieg aus. Und ich glaube, dabei stehen wir in der Gefahr, auch wir als gesamte Gemeinde oder als Kirche, dass wir nachgeben und uns auch als Christen immer mehr unter den Einfluss der Gesellschaft stellen, nicht mehr zu unseren Werten stehen, anstatt selbst Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Und also, was für mich ein sehr krasses Beispiel war, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, ich war letzte Woche in Lübeck, war da am Sonntag auch in der Gemeinde und durfte da predigen, auch über das Thema hier, ich habe schon mal geübt für heute. Genau, und danach war ich noch in Lübeck unterwegs. In Lübeck steht eine große Kirche, die mehr so, so eine Landeskirche ist, eben viel auf Tradition aus ist und so weiter, nicht so wie wir hier. Und ich bin danach durch Lübeck gegangen und bin dann auch in diese Kirche gegangen. Da war auch gerade noch so das Ende von einem Gottesdienst und ich kam da rein und habe so gedacht, okay, das ist genau das, was ich hier eigentlich gerade gesagt habe, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns eben nicht einfach nur der Gesellschaft anpassen. In dieser Kirche war nämlich eine Ausstellung darüber, wie quer doch der christliche Glauben ist. Und da gab es einige Sachen, die mich sehr schockiert haben. Da war so eine Ausstellung, wo dann auch verschiedene Pastoren und sonst was sich dazu geäußert haben. Und ich habe hier mal ein Zitat, was mich ein bisschen schockiert hat von einer Pastorin, ich nenne jetzt keinen Namen, aber die hat gesagt, das querste Phänomen des christlichen Glaubens ist doch Gott, Sternchen, selbst. Wer sonst hat so viele Namen? Und ich habe das gelesen und wirklich mir ging fast so ein kalter Schauer in den Rücken runter, weil ich gedacht habe, das ist genau das, was wir als Christen nicht machen sollen. Gott sagt ganz klar, wie er dazu steht und die Kirche verdreht das, will sich diesem Mainstream anpassen, will da nicht anecken, weil sobald man da eine andere Meinung hat, dann hört die Toleranz der Menschen häufig aus. Auch wenn sie von sich behaupten, sie seien die Toleranzen überhaupt und würden alles akzeptieren. Wenn man eine andere Meinung hat, gerade auch in diesem Punkt, dann wird man anecken. Und das ist aber auch okay so. Und da sollten wir als Christen an Gottes Wort halten und darauf vertrauen, dass seine Wahrheiten immer noch aktuell sind und uns nicht einfach anpassen. Eine andere Herausforderung oder eine andere Gefahr ist auch, dass wir ja, uns einfach komplett zurückziehen und denken, wir machen hier nur noch unseres und erzählen niemandem was davon und sagen niemandem, wie wir eigentlich so darüber denken, weil dann wird das alles irgendwie viel leichter. Aber auch das ist nicht der richtige Weg, sondern wir haben einen Auftrag, so wie wir es auch hier lesen. Wir sollen ja den Frieden verkünden, wir sollen mit Menschen über unseren Glauben reden und sollen das teilen, weil wir davon überzeugt sind, dass das wahr ist und dass es etwas Lebendiges ist und nicht etwas, was nur auf Tradition beruht. Aber wenn wir uns vorbereiten auf diesen Weg als Christen durch diese Welt, dann gucken wir eben in die Bibel und schauen, was Jesus damals seinen Jüngern gesagt hat, was auch für uns heute noch gilt. Und er sagt seinen Jüngern, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass Jesus uns nicht versprochen hat, dass wenn wir an ihn glauben, dass unser Leben dann easy wird. Es ist eher das Gegenteil der Fall, sondern wenn wir uns anschauen, wie Jesus darüber redet, wie das Leben als Christ in der wirklichen Nachfolge zu ihm aussieht, dann sind da Wörter wie Verfolgung, Bedrängnis, Verleumdung und Unrecht, die uns ja entgegenspringen. Und obwohl das so ist, dann dürfen wir trotzdem, müssen wir jetzt nicht denken, okay, das macht da alles keinen Sinn und darauf habe ich keinen Bock, sondern gleichzeitig sagt Jesus uns auch noch was anderes. In Johannes 14, die Verse 26 bis 27, da steht, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Friede hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Auch das gehört zu der Vorbereitung dazu, dass wenn wir sehen, okay, das sind die Herausforderungen, die wir vielleicht begegnen, wo es schwer ist, zu unserem Glauben zu stehen, wo wir vielleicht ausgegrenzt werden, aber wir dürfen wissen, dass Jesus uns seinen Heiligen Geist gegeben hat und den bezeichnet er selbst als Frieden. Das ist der Frieden, um den es hier geht, etwas, was wir von Gott geschenkt bekommen. Zwei Kapitel später steht auch in Johannes 16, Vers 33, ihr seht es da schon, dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir dürfen wissen, dass Jesus, als er hier auf Erden gelebt hat, dass auch er ausgeschlossen worden ist, dass er ja so doll ausgeschlossen worden ist, dass er am Ende ans Kreuz gehängt worden ist. Ja, er hat Bedrängnis erlebt und so geht es vielleicht uns, aber er hat den Tod überwunden, er hat diese Welt überwunden und deswegen vertrauen wir auf ihn und wissen, dass wir ja durch ihn Frieden haben dürfen, auch wenn wir in bedrängendes Leben oder Herausforderungen gegenüberstehen. Es ist als Christ sogar eher ein gutes Zeichen, wenn wir irgendwo anecken. Wenn niemand an uns Anstoß nehmen würde, dann sollten wir uns eher Gedanken machen, ob wir noch wirklich an unseren christlichen Werten, an dem, was Gott uns gelehrt hat, festhalten. Und gleichzeitig dürfen wir bei all den Herausforderungen schon jetzt wissen, dass wir Frieden haben, weil wir durch Jesus Frieden mit Gott haben. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, seinen Frieden. Es ist noch nicht den Frieden, den wir erleben werden, wenn wir nach diesem Leben bei ihm sind, aber es ist ein Vorgeschmack, ein Versprechen, auch das hatten wir auf der Freizeit als Thema, dass es ein Siegel ist, dass er uns sagt, weil wir es jetzt schon erleben dürfen, und das ist nicht etwas, was irgendwie theoretisch ist, sondern wo viele bestätigen, dass es etwas Lebendiges, was wir als Christen erleben dürfen, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dass das etwas ist, was in uns lebendig ist und das ist ein Versprechen dafür, das darf uns Gewissheit geben, dass wir eines Tages bei Gott sein werden. Selbst in den schlimmsten Umständen können wir so echten Frieden erleben. Und auch wenn viele von uns, die schon länger Christen sind, das alles wissen, dann können wir das vielleicht alles so verstehen. Aber ich glaube, dass es im Alltag trotzdem manchmal nicht so einfach aussieht, dass wir ja trotzdem Herausforderungen haben, wirklich da irgendwie, ja, sei es in der Schule oder auch im Studium, wenn das irgendwie zu so Themen kommt, wo wir eine andere Meinung haben, da irgendwie so anzuecken, halten wir uns dann doch vielleicht eher zurück. Und deswegen dürfen wir anhand von diesem Psalm, den wir heute angucken, drei Dinge sehen, die uns einfach da praktisch helfen können. Und das erste ist direkt im ersten Vers, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass der Schreiber dieses Psalms betet. Er beginnt damit, dass er schreibt, dass er zu dem Herrn ruft in seiner Not. Und besonders in Zeiten der Not, ja, ist es so, dass wir häufig zum Gebet getrieben werden. Dass wir uns zurück daran erinnern, dass wir eigentlich von Gott abhängig sind. Ja, es ist wahr, dass wir eigentlich jederzeit und in allen Umständen, auch egal, ob es uns gut oder schlecht geht, dass wir beten sollten, dass wir den Kontakt mit Gott suchen sollten, dass wir ja, in ständiger Abhängigkeit zu ihm leben sollten. Aber gerade in Lebenslagen, wo es mal ein bisschen schlechter läuft, können wir diese Zeit nutzen, um ja wirklich daraus zu lernen, dass wir durch das Gebet mit Gott in Verbindung stehen, dass er uns neue Kraft gibt. Er ist unser Vater im Himmel und er wird uns erhören. Wenn wir in schwere Not geraten, dann erinnern wir uns häufiger daran. Manchmal nutzt Gott auch sowas besonders. Es muss jetzt nicht nur Bedrängnis irgendwie oder was sein, wenn wir irgendwie ausgeschlossen sind, sondern kann auch ganz andere Dinge sein, die uns dazu bringen, dass wir zurück dazu kommen, was eigentlich so mächtig ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir unterschätzen, wie viel Kraft uns Gebet geben kann. Und Gott nutzt das, wie gesagt, manchmal dazu, um uns daran zu erinnern, dass wir ohne ihn keine Chance hätten. Und wenn wir dann beten, dann dürfen wir uns auch an eine Sache erinnern, die unser guter Spurgeon schon gesagt hat. Gehört in der guten Arche-Predigt hier dazu, dass wir den mal zitieren. Und der hat gesagt, unseres Gottes Ohr ist nicht taub, nicht einmal schwerhörig. Er lauscht aufmerksam, er fängt den ersten Ton unseres Flehens auf. Jedes seiner Kinder darf froh bekennen, er hört mich. Ja, es ist so, dass Gott uns immer hört, wenn wir beten. Und vielleicht verändert er nicht sofort unsere Situation. Es ist nicht so, dass wir ein direktes Feedback bekommen und sehen, okay, jetzt ist auf einmal alles super. Aber dennoch kann er unseren Blick auf die Situation ändern. Und ja, er kann auch eingreifen, weil wir wissen, dass er alles lenkt. Er hält alles in seiner Hand. Und vor allen Dingen kann er uns neuen Frieden geben, gerade in Zeiten der Herausforderung. Er kann uns neues Vertrauen auf seine Verheißung geben, seine innere Ruhe schenken. Wir sehen das nicht nur in diesem Psalm, sondern auch in vielen weiteren Psalmen, wie ja, die Schreiber in ihrer Not Gott um Hilfe rufen, wie sie nach Gott suchen. Ja, sie klagen über die Umstände und auch das dürfen wir tun. Wir verstehen Gott nicht immer, verstehen auch nicht, warum manchmal gewisse Sachen so zulässt. Aber wir dürfen trotzdem unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, dürfen wissen, dass er Herr der Lage ist. Und gerade wenn wir ja so Herausforderungen haben, wo wir vielleicht auch irgendwie Nöte erleiden, weil wir irgendwie ausgegrenzt werden, weil wir zu unserem Glauben stehen, dann dürfen wir nicht nur wissen, dass Gott unsere Gebete erhört, sondern gleichzeitig dürfen wir wissen, dass Gott, wie gesagt, auch alles in der Hand hält und auch aktiv eingreift. In unseren Versen haben wir sogar davon geredet, wie sich der Schreiber darauf beruft, dass Gott es ist, der am Ende richten wird über die Leute, die sich jetzt gegen ihn erheben, die Lügen ihm erzählen. Verse 3 und 4 nochmal. Was für eine Strafe wird Gott über euch kommen lassen, jetzt und in Zukunft, ihr doppelzüngigen Heuchler. Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und mit glühenden Kohlen treffen. Ja, es ist so, dass uns Menschen verletzen können und dass sie uns auch Leid hinzufügen können, auch mit Worten. Und es kann wie ein brennender Schmerz sein, wenn wir es erleben, wie wir ausgegrenzt werden, wie wir, ja, wie Heuchler über uns Lügen erzählen oder was auch immer ihr so erlebt. Aber wie viel schlimmer wird es ihnen gehen, wenn sie nicht umkehren und eines Tages sich für all ihre Taten vor Gott rechtfertigen müssen. Und was wichtig ist, das heißt jetzt nicht, dass wir jedem, der uns irgendwie doof kommt, Gottes Gericht wünschen und sagen, gut, dann viel Spaß, wirst schon sehen, wohin dich das führt, sondern weil wir diese Perspektive haben und wissen, dass das wahr ist, dass sie eines Tages vor Gott stehen müssen und sich vor alles rechtfertigen müssen, was sie getan haben, wo sie sich gegen Gott aufgelehnt haben oder auch gegen seine Kinder, gibt uns das eine neue Perspektive, mit der wir ihnen trotzdem in Liebe begegnen können. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, irgendwie die Situation zu ändern und dem aus dem Weg zu gehen, sondern wir können in Ruhe sagen, okay, ich lege es Gott hin und er wird es schon machen. Wir dürfen trotzdem weiter zu ihm kommen und ihn, selbst wenn sie, wie es hier im letzten Vers heißt, selbst wenn sie nur mit Krieg auf unsere Friedensangebote, um in diesem Bild zu bleiben, reagieren, dann halten wir daran fest, weil wir wissen, das ist unser Auftrag. Wir wollen ihnen diese gute Botschaft bringen. Wir wollen, dass das, was wir erlebt haben, was für uns so wertvoll ist, ich glaube, ganz viele können das hier bestätigen, wir wollen, dass das noch mehr Menschen erleben, weil uns das so eine Ruhe gibt, weil das ja unser ganzes Leben verändert und weil es am Ende entscheidend für die Ewigkeit ist. Deswegen wünschen wir niemandem das Gericht, sondern weil wir wissen, dass Gott es am Ende machen wird, dürfen wir ja in Ruhe weitergehen und ihm alles hinlegen. Wir versuchen, unseren Auftrag zu erfüllen, dass wir dieser Welt ja von dem Frieden erzählen, den wir selbst erlebt haben. Und das kann manchmal herausfordernd sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir es nicht alleine machen, sondern dass wir hier eine Gemeinde haben, wo noch mehr Leute sind, die das auch so erlebt haben und die diesen Glauben teilen. Das ist das, warum wir uns hier versammeln. Der Großteil von uns hat das so erlebt und deswegen ist das das, was uns verbindet. Und auch wenn ich ja dieses Bild, was wir hier aus dem Psalm haben, diese Pilgerreise zum Tempel so als Bild auf unser Leben genutzt habe, können wir es, glaube ich, trotzdem nutzen, wenn wir sehen, wie sich ja diese Schreiber auch in den nächsten 14 Psalmen danach, wie sie sich darauf freuen, im Tempel anzubeten, Gottesdienst zu feiern, mit Menschen auf einmal zusammen zu sein, die den gleichen Glauben haben, dann dürfen wir das ja auch für unser Leben mitnehmen und sagen, dass wir uns daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir auch mit ja, Glaubensgeschwistern zusammenkommen, dass wir uns einander ermutigen, dass wir uns an die Wahrheiten erinnern, an die Versprechen, die Gott uns in seinem Wort gibt, dass wir uns auch darüber austauschen, wie es uns wirklich geht, wo wir Herausforderungen haben und dass wir die Gottesdienste besuchen, weil dafür ist eine Gemeinde da, dass wir das nutzen, um hier auch Gemeinschaft zu leben. Ich glaube, die meisten, die auf der Freizeit dabei sind, können bestätigen, dass das immer echt so Zeiten sind, wo das deutlich wird, was das für einen Unterschied machen kann. Wenn wir mal so richtig intensiv morgens und abends Impulse haben und immer so in so einer geistlichen Bubble zusammen sind, wie aufbauend das sein kann, wie uns das stärken kann, wie wir auf einmal sehen, wie schön es ist, ja einfach mit seinen Geschwistern wirklich für längere Zeit zusammen Zeit zu verbringen und wie wir auch gestärkt werden dürfen dann für die Herausforderungen, die wir dann wieder hier im Alltag haben. Durch den Lobpreis und durch die Predigt, durch die Gespräche mit unseren Geschwistern können wir auftanken bei Gott, können neue Kraft für unsere Herausforderungen bekommen. Wir wissen, dass das lebendig ist, Gottes Wort ist lebendig, es ist nicht etwas, ein altes Buch, aus dem wir hier vorleben, sondern wir haben das erlebt, es ist etwas, was unseren Alltag betrifft, keine Tradition, sondern eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn, die wir pflegen und ja, die uns vereint. Und wir brauchen einander auf diesem Weg. Wir müssen diesen Weg bis ans Ziel nicht alleine gehen, sondern dürfen uns gegenseitig immer wieder ermutigen, auch füreinander beten. Auch das ist der Punkt, den ich ja schon gesagt habe, dass wir die Kraft vom Gebet nicht unterschätzen dürfen. Und auch das dürfen wir gemeinsam machen. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, okay, warum machen wir das alles so? Warum haben wir so einen Glauben? Warum sehen wir das alles so engstirnig? Warum sind wir da so verbissen und wollen mit jedem darüber reden und was soll das alles, wenn uns das alles hier auf Erden eher Herausforderungen entgegenstehen, wenn wir sagen, wir haben dadurch eher Probleme, warum machen wir das? Was ist das Ziel von dem Ganzen? Warum nehmen wir diese ganzen Umstände auf uns? Warum bleiben wir ruhig, auch wenn wir vielleicht ausgegrenzt werden und nehmen es so hin? Wir machen das, weil wir ein Ziel vor Augen haben, was größer ist als alles, was wir hier auf Erden erreichen können, was uns mehr Frieden gibt als alles, was wir hier auf Erden an Frieden finden. Ja, wir wissen, dass wir nur bei Jesus echten Frieden finden und haben werden. Und das wird vollkommen so sein, wenn wir eines Tages nach diesem Leben, auch wenn wir alle noch jung sind, schauen wir trotzdem schon auf das, was unser Ziel ist, dass unser Leben im Vergleich zur Ewigkeit nur ein ganz, ganz kurzer Zeitraum ist und dass wir für diesen Zeitraum einen Auftrag haben, dass Gott uns hier in diese Welt gestellt hat, aber dass das echte Leben eigentlich erst nach diesem Leben beginnt. Und deswegen schreibt der Hebräerschreiber in Hebräer 13, Verse 13 bis 14, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, wo seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, wir tragen weiter die Last, wir verkünden weiter das Evangelium, um Menschen vor dem Gericht Gottes zu bewahren. Wir wollen, dass sie Frieden erleben dürfen, dass sie echten Frieden erleben, den nur Jesus schenken kann. Er ist es, wonach sich jeder Mensch im Inneren eigentlich sehnt. Und wir durften das bereits erfahren. Wir schauen auf ihn. Wir sind in dieser Welt quasi nur auf der Durchreise, so wie es in Philipper steht. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher auch der Herr Jesus Christus, woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Ja, wir sollten uns danach sehen, dass wir eines Tages bei ihm sind und auch das darf uns Mut geben für alles, was wir hier erleben. Das ist das, warum wir an diesem Glauben so festhalten, warum wir so eine Freude haben dürfen, auch im Leid, weil wir wissen, eines Tages sind wir bei ihm und dürfen ja, in der Ewigkeit mit ihm zusammenleben. Und für den einen oder anderen, auch wenn die Freizeiten immer mega cool sind, ist es vielleicht auch so gewesen, dass ihr irgendwann Vielleicht gerade auch, wenn ihr nicht so viel geschlafen habt, auf einmal so ein Heimweh hochkommt, die ihr so gedacht habt, oh, jetzt zu Hause zu sein, wäre schon ganz nice. Das betrifft, glaube ich, auch nicht so die Jüngeren. Also für mich war das jetzt die 13. Sommerfreizeit. Und irgendwann ist es auch so, dass ich mich schon auch mal zumindest für so ein, zwei Nächte nach meinem Bett sehne. Und dann würde ich eigentlich gern auch wieder zurückkommen, aber mal so kurz Ruhe zu haben. Und ich glaube, eigentlich sollte es auch so sein, dass wir so ein Heimweh nach unserer echten Heimat im Himmel haben. Dass wir uns eigentlich danach sehen, bei Jesus zu sein. Dass wir uns nicht an den Dingen, die wir hier in dieser Welt haben, unserem Job, Karriere, Geld, was auch immer, erfreuen und dass das unser Inhalt ist, sondern wir dürfen wissen, dass viel Größere, alles, das wird das alles überschreiten, was wir hier erleben. Egal, wie viel Reichtum wir uns hier ansammeln könnten, am Ende ist das, was wir bei Jesus haben werden, so viel größer. Und es ist ein gutes Heimweh, was wir in diesem Fall haben, wenn wir uns nach dem Himmel sehen. Das ist, wenn wir jetzt auf so einer Freizeit sind, vielleicht nicht immer so gut. Da sollte man sich vielleicht einfach einmal ausschlafen und dann geht es einem schon wieder besser. Aber das Heimweh, was wir nach dem Himmel, nach unserer ewigen Heimat haben, das ist etwas, was uns ermutigen darf, einfach antreiben darf, dass wir durchhalten hier auf Erden. Wir haben das Ziel vor Augen, wir behalten das Ziel im Auge und dann werden wir stets Frieden in unserem Herzen haben, weil wir sehen dürfen, dass alles, was jetzt gerade ist, ist eigentlich egal. Am Ende sind wir zu Hause bei ihm. Zum Schluss fasst Jesus selbst eigentlich meine ganze Predigt, das, was ich hier jetzt gerade so versucht habe, irgendwie zu erklären und mit meinen Worten irgendwie zu beschreiben, viel besser zusammen, als ich das hätte machen können. Deswegen möchte ich damit zum Abschluss kommen. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Und zwar ein Abschnitt aus der Bergpredigt. Da heißt es in Matthäus 5, ist das, ab Vers 9. In Vers 9 heißt es, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ja, wir sehen, dass wir hier als Menschen den Auftrag haben, Frieden zu stiften. Wir sollen die Botschaft des Evangeliums weiterbringen. Jesus ist nicht nur an Weihnachten irgendwie relevant und in diese Welt als Frieden gekommen, sondern jeden Tag. Weiter in Vers 10 heißt es, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Ja, auch das haben wir besprochen, dass wenn wir als Christen wirklich zu Jesus stehen, dass wir das Gleiche erleben können, was Jesus auch erlebt hat, als er auf dieser Welt war. Dass wir verfolgt werden, dass wir beschimpft werden und dass die schlimmsten Dinge über uns gesagt werden. Aber direkt danach sagt Jesus zu uns, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Ja, am Ende wartet im Himmel eine große Belohnung auf uns, ein ewiger und echter Frieden, den diese Welt nicht bieten kann. Erst dort wird unsere Sehnsucht nach Frieden wirklich gestillt sein. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!